Alle, die sich eingeschaltet haben, heiße ich herzlich willkommen an diesem Mittwoch, den 27. März 2024. Eigentlich dachte ich, mich vor Ostern nicht mehr melden zu sollen, zu müssen, zu können, weil mangels Masse. Aber es ist inzwischen so viel passiert, dass das nicht geht. Wir sind nämlich an einem Punkt angelangt, wo wir, sagen wir mal, das Land der Verschwörungstheorien verlassen und in das Gebiet der Kriminalfälle einmünden. Das hat Signifikanz. Bisher waren ja diejenigen, die zum Beispiel vor den Spritzen gewarnt haben, immer als Schwurbler, als Querdenker, als Covidioten und was nicht alles bekannt. Und man hat sie so verunglimpft. Und jetzt plötzlich stellen sich Dinge heraus, die ihnen zu 100% Recht geben. Und damit verändert sich natürlich die Landschaft der Gesellschaftspolitik ganz gewaltig. Und man sieht es schon, wie es ins Rutschen kommt. Also zunächst einmal wurde zugegeben, dass es einen tiefen Staat gibt. Das haben die amerikanischen Mainstream-Medien so rausgehauen. Aber natürlich gesagt, der tiefe Staat, das ist gut, ganz, ganz brav und lieb und gut. Naja, die Haue kam ganz kurz hinterher. Zumindest mal hier in Europa, beziehungsweise in Deutschland, waren es diese RKI-Dateien, die nun fast völlig geschwärzt, aber immerhin zum Vorschein kamen und dabei zumindest der Tatbestand evident wurde, dass hier niemals irgendeine wissenschaftliche Grundlage für die C-Maßnahmen zugrunde gelegen hat, sondern dass das willkürliche Entscheidungen waren, die möglicherweise sogar von außerhalb Deutschlands kamen, aber zumindest von außerhalb des RKI. Der Name der Person ist geschwärzt, aber es ist jemand von außen. Und es ist auf jeden Fall klar, dass das jemand ist, der aus politischen Gründen einfach diese Krise ausgerufen hat und überhaupt keine Evidenz wissenschaftlicher Hinsicht da war, um das zu machen. Und ähnlich ist es in den Vereinigten Staaten, wo auch dieser Dr. Anthony Fauci inzwischen Dinge eingestanden hat, die vorher als Verschwörungstheorie galten. Und auch das Center of Disease Control mächtig zurückrudert und dort ähnliche Dinge ans Tageslicht kommen wie bei uns durch die RKI-Files oder RKI-Dateien. Also das Eingeständnis des tiefen Staates und diese, ich nenne sie jetzt einfach mal subsummarisch RKI-Dateien-Geschichte, und das weite ich jetzt einfach mal auch auf die USA aus, weil dort Ähnliches passiert. Das ist der eine große Komplex. Und der ist natürlich gravierend, weil jetzt in der Gesellschaftspolitik bestimmte Dinge auftauchen. Also wir sehen, dass die ersten britischen Parlamentarier nach der Todesstrafe rufen und sagen, ja nun, wenn hier zum Beispiel solche Vergehen gegen die Menschlichkeit begangen wurden, dass man also Menschen Angst gemacht hat vor einer Krankheit, die gar nicht existiert und die nicht wissenschaftlich fundiert nachgewiesen wurde und sie zu Maßnahmen gezwungen hatte, die einmal zu Schließungen und gesellschaftlichen Störungen grobster Art geführt haben, zu vielen Toden. Da fangen wir an bei den Selbstmorden wegen Bankrott zum Beispiel. Ja. Viele Geschäftsinhaber haben alles verloren, haben sich die Kugel gegeben. Andere haben diese Isolation der Lockdowns nicht verkraftet und haben sich umgebracht. Dann gab es ja diese Schlumpfungen und da sind ja auch sehr viele Schäden entstanden und viele Leute dran gestorben. Es geht weltweit in die Millionen. Und das nennt man auf jeden Fall eine massenhafte Tötung, die überhaupt nichts mehr mit Recht und Ordnung zu tun hat, weil das Recht eigentlich verlangt hat, dass da eine wissenschaftliche Grundlage vorliegen muss und die nun plötzlich zugestandenermaßen, und so kommt es ja mit den RKI-Dateien ans Licht, gar nicht existiert haben, sondern dass einfach willkürliche politische Entscheidungen da ausschlaggebend waren. Ja, und jetzt auf einmal sind viele Tote und keine wirkliche juristische Grundlage. Und da ist natürlich jetzt die Frage, die auftaucht, ist das eine bewusste Massentötung? Ist das sogar Massenmord? Ist das genozidal? Wie ist das zu bewerten? Und da gibt es jetzt schon die ersten Rufe nach Todesstrafe. Im russischen Parlament genau das Gleiche. Und wir sehen auch in China, da gibt es noch die Todesstrafe und in den USA gibt es auch die Todesstrafe. Und Donald Trump hat schon angekündigt, dass wenn er je wieder Präsident wird, er auf jeden Fall für diese, ja, Drogendealer, wie er sie nennt, nämlich diese Händler der Schlumpfspritzen, auf jeden Fall die Todesstrafe wieder fordern wird. Und genauso auch für jene, die irgendwas mit Kindern machen, was unrechtmäßig ist. Naja, und wenn man jetzt mal zusammenzählt, welche Länder sind denn das? Großbritannien, Russland, die USA und China, die haben entweder schon die Todesstrafe oder wollen sie wieder einführen oder wollen das, was an Todesstrafe schon die ganze Zeit in der Gesellschaft gehandhabt wird, erweitern. Naja, und wenn man mal guckt, wer sind denn diese Länder, die ich jetzt aufgezählt habe, dann sind das genau die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, nämlich Russland, Großbritannien, USA und China. Frankreich ist keine Siegermacht, denn wie gesagt, in anderen Podcasts habe ich das schon erwähnt. Paris war eingenommen und damit war Frankreich verloren. Das heißt, sie sind Kriegsverlierer. Zwar haben die anderen, die Siegermächte, den Franzosen mehr oder weniger den Hintern gerettet, aber sie haben den Krieg verloren, denn sie waren besetzt. Wenn immer die Hauptstadt besetzt ist, ist das Land besetzt und zwar in toto. So ist die Regel. Und das ist natürlich für Deutschland besonders interessant, weil genau die Mächte, die hier dieses Besatzungsregime in Deutschland, BRD, installiert haben, die reden jetzt von Todesstrafe. Und damit geht es natürlich um Haftungsrecht im weitesten Sinne. Denn hier sind Verbrechen gegen die Menschheit vielleicht sogar festzustellen und müssen dann vorgeworfen werden und das muss auch von der Justiz behandelt werden. Und damit ist natürlich auch dieses Strafmaß, Todesstrafe, wieder im Gespräch. Nun, was ist denn die Todesstrafe? Das ist eigentlich keine Strafe, weil man ja nicht wirklich das Leid jemandem vorführt zur, ja, Überlegung und zur Besserung, sondern man sagt einfach, der hat, wie der Volksmund so sagt, sein Leben verwirkt und wird jetzt an eine höhere Gerichtbarkeit, nämlich die des Schöpfers, übergeben. Also die Todesstrafe ist, wenn man so will, ein Portal in die andersstoffliche Welt, in die feinstoffliche Welt. Und dort gibt es auch eine Justiz und der wird der Delinquent überstellt. Das ist die sogenannte Todesstrafe. Sein Portal von unserer Welt in die jenseitige, damit dort eine bessere, genauere, präzisere Gerechtigkeit geübt werden kann. Und das gilt in beide Richtungen. Also jemand, der zu Unrecht die Todesstrafe erleidet, kann auf der anderen Seite amnestiert werden und wieder völlig lebendig gemacht werden, weil Gott, der Schöpfer, das kann. Das wäre der Gutfall. Ja, man hat sich halt geirrt, dummerweise, aber da drüben wird entschädigt. Und der andere Fall wäre, der Delinquent hat solche Verbrechen begangen, tatsächlich, und wir haben gar nicht die Mittel, das wirklich zu richten und deswegen übergeben wir ihn Gott, dem Schöpfer, damit der das mit seinen Methoden, die viel tiefer gehen, kann. Wer da mal ein bisschen forschen will, der nimmt einfach ein Bibelprogramm oder auch im Internet gibt es solche Software und solche Seiten und da könnt ihr mal eingeben, in zum Beispiel der Luther-Übersetzung ist das schön, da kann man sagen, Todes, Sterben, diese beiden Begriffe. Wenn die in einem Satz auftauchen, geht es meistens um die Todesstrafe nach biblischen Regeln. Und dann könnt ihr mal gucken, wofür die Bibel die Todesstrafe vorsieht, in dem alten Gesetz des Mose zum Beispiel. Nun aber, ich will hier jetzt nicht die biblischen Regeln für Todesstrafe erörtern, das werde ich mal in einem getrennten Podcast machen, weil das ist sehr, sehr interessant und vielleicht für uns auch sogar relevant, denn wenn jetzt diese Haftungsfragen da auftauchen, und eine Rückbesinnung notwendig wird auf andere gesellschaftspolitische Regeln zur Ahndung und zur Sichtweise von Verbrechen und die Inhaftnahme, also das Haftungsrecht, dann kann man da auch mal einen Blick hinwerfen und sich dort zumindest das eine oder andere abgucken oder mal prüfen, wie sinnvoll ist denn das oder wie sinnlos ist denn das? Ist es wirklich so, dass unsere bisherige Ansicht über Rechtsfindung und Rechtsprechung und Rechtsdurchsetzung die richtige ist oder die richtigen sind? Oder gibt es da vielleicht auch biblische Anstöße, die, mit denen wir unsere Situation hier verbessern könnten. Aber das, wie gesagt, soll getrennt sein. Das machen wir ein anderes Mal. Aber jetzt ist es ganz wichtig zu sehen, dass das Haftungsrecht da ins Licht kommt. Jetzt gibt es diese Frage eben, wie wird gehaftet? Auch mit dem Leben? Oder in anderen Fällen, wie wird gehaftet im Fall von Schäden, die jetzt nicht zum Tode geführt haben? Und auch da sehe ich Änderungen in unserem Land. Denn inzwischen wird die Haftung für zum Beispiel Impfgeschädigte auf die Ärzte zurückgewälzt. Und die hatten eigentlich bei dieser ganzen Schlumpferei immer die Sicherheit im Rücken oder die vermeintliche Sicherheit im Rücken, dass sie ja informierte Zustimmungen bekommen und damit per Unterschrift quasi von jeder Haftung ausgeschlossen sind. Sie haben die Haftung quasi auf den Patienten abgewälzt. Aber die Frage ist natürlich, wie rechtmäßig ist so eine Abwälzung von einem Fachmann auf den Laien? Denn in diesen Schlumpfungen waren ja Dinge enthalten, von denen bis 2023 keiner wusste. Auch die Ärzte wussten ja nicht, was in diesen Schlumpfungen drin ist und wie das genau wirkt. Das wurde ja erst Mitte 2023 durch Dr. Naomi Wolf festgestellt. Die hat mit einem Forscherteam diese Spritzen untersucht und deren Inhaltsstoffe. Und dabei ist dann erstmals aufgetaucht, was da alles drin ist. Auf den Beipackzetteln der Spritzen stand das ja nie drauf. Und die Hersteller haben sich immer hinter die Geheimhaltungsschranke zurückgezogen und behauptet, sie hätten vertragliche Rechte, das geheim zu halten. Und deswegen konnte also jemand, der 2020, 2021, 2022 geimpft hat, ja gar nicht wissen, was er da verspritzt und was er da den Patienten gibt. Und er konnte also auch nicht den Patienten informiert haben über Inhalt und Wirkungsweise dieser Schlumpfspritzen. Und deswegen ist das mit der informierten Zustimmung juristisch eigentlich sehr fragwürdig. Und da hat schon ein Schweizer Rechtsanwalt eines größeren Rechtsanwaltbüros, Besitzer, der hat sich schon gefreut, schon vor ein paar Jahren. Der hat gesagt, ja, das wird lustig, weil wir freuen uns schon drauf auf die vielen Prozesse. Die Ärzte können in Unwissenheit über den Inhalt und über die Wirkung dieser Schlumpfungen ja niemanden informiert haben. Und deswegen ist auch eine Unterschrift des Patienten nichtig. Und der Arzt geht in die Haftung. Denn er als Fachmann hat ja gewusst, dass er nichts weiß und gar nicht informieren kann, während der Patient als Laie ja nicht wissen kann, was er wissen müsste und schon gar nicht wissen konnte, über was er eigentlich nicht informiert werden kann. Und da liegt die Brisanz. Denn das ist Abwälzung der Verantwortung auf Unwissende. Ja, und jetzt sehen wir hier bei uns genau das. Die Bundesländer gehen hin seit einiger Zeit und sagen, ja, da ist ein Impfschaden anerkannt. Wir haben diese Zahlungen ausgelegt und fordern die jetzt von den Ärzten zurück. Und jetzt kommen die ersten Ärzte ins Schwitzen, weil jetzt plötzlich klar wird, so sicher war das nicht. Ja, nun hätte mich ein Arzt vor 3 oder 4 Jahren gefragt, dann hätte ich dem genau das gesagt. Insbesondere hätte ich ihm gesagt, pass mal auf, Freund, da ist noch Schlimmeres, denn, und jetzt kommt's und haltet euch fest, wir sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg nie in eine vertragliche Friedensregelung eingetreten. Das heißt, rein juristisch sind wir auf dem Stand eines Waffenstillstandes. Und das heißt, dass immer noch Krieg herrscht. Der Krieg ist noch nicht abgeschlossen. Der Zweite Weltkrieg ist zumindest de jure nicht beendet. Und damit gilt immer noch Kriegsrecht. Auch wenn in einer simulierten BRID was anderes vorgegaukelt wird. Und das heißt, dass all diese Straftaten, wenn sie welche sind, unter Kriegsrecht verübt wurden und deswegen auch unter Kriegsrecht abgeurteilt werden. Und dann ist natürlich das Damoklesschwert für all diese Ärzte der sogenannte Nürnberger Kodex. Das könnt ihr euch mal ergoogeln und anschauen. Der Nürnberger Kodex war in Kurzfassung quasi die Antwort nach Beendigung des Waffengangs des Zweiten Weltkriegs, also nach diesem Schluss des Waffenstillstandes, war das die Antwort auf solche Straftaten wie die von Dr. Mengele und Co. KG. Also zwangsweise Experimente medizinischer Art an Patienten wider deren Willen durchzuführen. Das ist der Nürnberger Kodex. Und wenn jetzt sich herausstellen sollte, dass das, was sich durch diese RKI-Dateien als Verdachtsmoment schon andeutet, nämlich, dass hier ohne wissenschaftliche Grundlage willkürlich medizinische Maßnahmen rechtswidrig erzwungen wurden, ja, dann sind wir wieder genau bei Dr. Mengele und dann sind wir genau bei diesem Stück Papier und bei dieser Rechtssetzung des Nürnberger Kodex. Und da wird so etwas mit der Todesstrafe bewährt. Und dann haben wir genau wieder den Kreisschluss, dass einer im britischen Parlament, und Großbritannien ist auch ein Signator dieses Nürnberger Kodexes, dass da einer fordert, dass man die Todesstrafe wieder einführt. Und die Duma das Gleiche. Und Präsident Trump genauso. Und Xi Jinping, naja gut, der hat in seinem Land schon das Prinzip der Todesstrafe, das wurde da nie abgeschafft, genauso wie in den USA, da wurde es nur in einzelnen Staaten abgeschafft. Aber das kann man ja wieder zurückführen zu einem generellen Prinzip, insbesondere wenn sich solche Dinge denn tatsächlich erhärten sollten. Und dann sind wir wieder bei den vier alliierten Siegermächten, unter denen die Bundesrepublik Deutschland oder anders ausgedrückt das Besatzungsregime in Deutschland agiert. Und wenn diese Siegermächte sagen, Todesstrafe ist notwendig, wir haben hier Verstöße gegen den Nürnberger Kodex und wir sind immer noch unter Militärrecht, dann wird es hier ganz genau so auch ablaufen. Zwangsläufig. Und das hätte ich so einem Arzt damals gesagt, pass auf, da musst du sehr, sehr vorsichtig sein, was du tust, denn das kann so richtig in die Hose gehen und deinen Hals in die Schlinge bringen. Naja, und dann haben wir noch diesen Terroranschlag auf diese Stadthalle Krokus in Moskau. Und da sind ja auch im Grunde genommen die tiefstaatlichen Fingerabdrücke auf der ganzen Geschichte von vorne bis hinten. Erstens mal ist das Datum verräterisch. Das Datum ist nämlich der 22. März. Und in dem englischen Sprachraum wird der Monat vorangestellt. Dort ist es März der 22. oder 3/22 oder 322 und damit sind wir bei Skull and Bones, weil 322 ist die Erkennungszahl für diese Geheimloge. Die ist bekannt geworden durch die Präsidenten Bush. Das ist eine satanische Loge, aus der sehr, sehr viele mächtige Leute kommen und wie gesagt, deren Erkennungszahl ist die 322. Es gibt im Internet, und ihr könnt es mal auf bestimmten Kanälen im Internet und auf Telegram nachrecherchieren, noch andere satanische Zahlenspiele da, die dann auch den Vatikan und the City of London und das britische Könighaus damit ins Spiel bringen. Auch da sieht man jetzt merkwürdige Dinge. Die kriegen alle Krebs, die sind alle durch CGIs und durch Doubles und was ersetzt. Keiner weiß so recht genau Bescheid. Aber auch da gibt es Kontakte zu diesem Krokus-Vorfall in Moskau. Also mit Kontakte meine ich Verbindungen. Aber mal ganz abgesehen von diesen Zahlenspielchen. In Realita sind da Langwaffen in dieses Gebäude hineingebracht worden. Und das kann mir keiner erzählen, dass das einfach so passiert. Denn da war ja Polizei. Und eine Faustfeuerwaffe irgendwie da durchzuschmuggeln, das kann ich mir noch vorstellen. Aber Langschusswaffen mit Laserzielfernrohr und anderen Schnickschnack dran, da einfach reinzuschmuggeln, an zwei Polizeiwachsystemen vorbei. Das sind ja zwei Ringe von Überwachung gewesen. Das war ja bekannt, dass da unter Umständen Terroranschläge geplant sind. Der FSB hat es ja gewusst und die amerikanische Botschaft hatte ja schon gewarnt davor. Das war ja den Russen bekannt und deswegen haben die das Gebäude überwacht und da konnte keiner mit Langschusswaffen rein. Man muss einfach mal pragmatisch denken, wie soll das denn gehen? Also für mich sieht das so aus, dass die Langschusswaffen da schon vorher drin waren und dass das Ganze geplant war und dass es da Insider gab, die mitgemacht haben. Das heißt, Putin hat natürlich immer noch ein Tiefstartproblem in seiner Domäne, also in seinem Land und vor allem in seiner Hauptstadt. Und Leute, macht euch da nichts vor. Das ist genauso wie in Washington D.C. In Washington D.C. wurde das von Donald J. Trump immer The Swamp, also der Sumpf, genannt. Aber das Gleiche gibt's in Moskau, da gibt's auch Sumpf. Und das haben wir gesehen. Natürlich waren diese Leute von außen rekrutiert. Das war in Tadschikistan gemacht, über die Botschaft der Ukraine. Auch wenn die ihre Website da wieder weggebürstet und gelöscht haben, das Archiv vergisst's nicht, man kann's dort nachgucken, immer noch. Und Alina Lipp hat in einem kleinen Video dargelegt, das können keine Muslime gewesen sein, zumindest keine echten, weil sie mit dem Zeigefinger, mit dem, ich sage immer Allahs Dudu-Finger, ja, das ist die rechte Hand aber. Wenn ihr mal Muslime so predigen hört, dann zeigen die immer mit dem Zeigefinger nach oben. Und das ist der Allahs Dudu-Finger. Aber mit der linken Hand haben die das gemacht. Und das ist nicht gespiegelt. Denn wie gesagt, die Flagge der ISIS, die ist nicht gespiegelt in dem Video, das man da sieht. Das heißt, da hat irgendeiner so getan, als ob, und hat gemeint, mal einen auf Muslim zu machen, hat aber die Hand verwechselt. Also wie gesagt, das waren bezahlte Killer und die sind dann auch noch geflohen, und zwar in Richtung Ukraine. Und damit ist natürlich auch wieder da der Fingerabdruck zu sehen. Aber was ganz erstaunlich war, ist, dass der Moskauer Oberbürgermeister seine Kondolenz bezüglich der Toten zu früh abgegeben hat oder ausgegeben hat. Zumindest gab es Berichte, die das sagen. Und das ist ähnlich wie damals bei World Trade Center Turm 7. Da hat ja auch eine britische Auslandskorrespondentin vor laufender Kamera schwadroniert, das Gebäude sei eingestürzt, und das hat sie getan. Und die Kamera schaut aus dem Fenster raus und das Gebäude steht da noch. Und während sie schwadroniert, dass dieses Gebäude bereits eingestürzt sei, stürzt es dann ein. Die hat sich nicht an die Zeit gehalten. Und offensichtlich ist da in dem Oberbürgermeisteramt in Moskau sowas Ähnliches passiert. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass hier Insider mitbeteiligt sind. Das heißt, Putin hat da noch Forschungsbedarf. Und ich denke auch, wenn 4 Täter da waren, aber 11 Leute festgenommen wurden, dass die also schon eine Menge mehr gewusst haben und zugegriffen haben dann. Und das ist also zumindest mal für die, die das überlebt haben und nicht geschädigt wurden, auf einem guten Weg. Es ist natürlich sehr bedauerlich, dass da Leute umkamen und Leute zu Schaden kamen. Ich glaube auch nicht, dass Putin das hat laufen lassen. So nach dem Motto, ich weiß zwar, dass das kommt, aber ich lasse es einfach mal laufen, weil es mir irgendwelche Vorteile brächt. Also das hat er nicht nötig. Also bei diesem Wahlergebnis hat er das nicht nötig. Und dass da Polizei rumstand und das abgeriegelt hatte, das Fest, das war ja eigentlich ein Musical oder Musikfest, ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass man für die Sicherheit der Leute da schon was getan hat. Aber dass Insider das unterlaufen haben. Und das wusste man nicht. Zumindest nicht von patriotischer Seite, sonst hätte man das verhindert. Aber machen wir uns nichts vor, da werden Köpfe rollen. Das wird aufgeklärt. Und die Spur führt natürlich ins Ausland auch. Und man kann ganz klar sehen, welches Ausland hat kondoliert und welches nicht. Und daraus lässt sich natürlich dann auch einiges schlussfolgern. Merkwürdigerweise hat Frau Baerbock sogar ihr Bedauern ausgedrückt und der Herr Kanzler Scholz oder von Scholz, wie er eigentlich wirklich richtig heißt. Und das zeigt mir, dass hier die Stimmung sich am Drehen ist. Man hat scheinbar inzwischen realisiert, dass man auf der falschen Seite steht und sich langsam wenden muss, auch wenn das sehr schwer fällt und bei Frau Baerbock vielleicht dann auch sogar eine 360-Grad-Wende ausartet. Ja, auch Le Caniche Royale in Paris hat begriffen, dass er auf der falschen Seite turnt, und er hat schon viel zu viele Leute in der Ukraine verheizt. Da sind viele Franzosen gestorben, jetzt auch jüngst bei den Bombardements von Kiew nach Krokus haben die Russen einige Franzosen weggesprengt, auch andere hohe NATO-Offiziere. Und sie dekapitieren das ganze Regime jetzt und Verhandlungslösungen werden nicht mehr angestrebt. Das ist das, was ich daraus lese, was da passiert. Odessa wird fallen und wird auch genommen werden müssen, denn es sind viel zu viele Vorkommen dieser Schwarzerde, schon an BlackRock und andere verkauft und das lässt sich nur über Schiffe abtransportieren und deswegen werden die Russen auf jeden Fall, wenn sie überhaupt einen Rest von der Ukraine übrig lassen, wird das reines Binnenland bleiben, sodass also keine Schwarzerde da abtransportiert werden kann. Aber der königliche Pudel aus Paris muss natürlich jetzt vorbauen, weil es kommen jetzt die Leichensäcke zurück. Und deswegen redet er davon, dass man da noch Soldaten in die Ukraine schickt. So macht er wenigstens sich ein Stück wetterfest, wenn dann die Toten kommen. Das sind ja Angehörige, denen muss man ja erklären, was los ist. Und deswegen wird jetzt sehr laut geredet, was eigentlich schon leise die ganze Zeit passiert ist und was jetzt laut besprochen werden muss, damit man eine Erklärung hat für die vielen Toten, die jetzt da zurückkommen. Es ist natürlich noch eine andere Sache. Der Mann hofft immer noch, der Oberfranzose, dass vielleicht er die ganze EU oder die ganze NATO gegen Russland hetzen kann. Denn die Russen haben ihm seine afrikanischen Kolonien weggenommen, sozusagen, durch diese ganze BRICS-Geschichte und durch die Wagner-Truppe in Afrika. Ja, wir haben es ja gesehen in Niger und anderen Ländern, das sind ja alles Ex-Kolonien von Frankreich, die aber auch in der postkolonialen Zeit immer noch kolonial gehandhabt wurden. Die wurden halt einfach mit Schulden und anderen Druckmitteln am Laufen gehalten und bei Stange gehalten. Und die sind jetzt weggebrochen. Und damit hat natürlich Frankreich sehr viel verloren. Und da ist natürlich auch ein gewisser Hass auf die Russen. Und möglicherweise versucht man da, das Ganze vielleicht doch noch zurückzudrehen, was natürlich Unfug ist. Frankreich hat 220 Panzer gegen 14.000 russische Panzer. Also das ist einfach abnorm. Und wenn man die Zahlenspiele mal schaut, die Russen haben jetzt um weitere 300.000 Mann aufgerüstet. Das ist mehr, als die ganze EU zusammenbringen kann. Und das ist ja nur eine Aufrüstung. Und da waren ja vorher schon nochmal so viele. Also das ist nicht gewinnbar. Ganz egal. Aber zumindest muss man ja den Eindruck machen, Kampfbereitschaft zeigen und ja in den Ring steigen. Und das hat dieser Caniche Royal da versucht. Zumindest ist das meine Interpretation von dem, was da jetzt gerade geschieht. Ja, und in deutschen Landen wird natürlich, auch andererorts, aber in Deutschland verstehen wir Deutschen das halt am besten sprachlich, wird sehr viel über Vergebung geredet. Ja, plötzlich wird immer gesagt, wir haben viel und so weiter. Ja gut, Frau Spahn hat das ja schon, ich glaube 2020 war das schon unterwegs von dem Gesundheitsminister Sternchen innen, zu hören, dass wir viel zu vergeben hätten und so weiter und so fort. Aber ich möchte mal da ein paar ganz grundsätzliche Worte sagen, damit das klar wird. Vergebung ist etwas, was man nicht fordern kann. Da gibt's kein Recht drauf. Gnade kann nur erbeten werden. Und dann kann diese Bitte entweder gewährt werden oder eben nicht. Das heißt, wer Vergebung fordert, der ist schon auf dem falschen Weg. Also jemand, der Vergebung fordert, dem sollte eigentlich keine zuteil werden, weil er das nicht verstanden hat und weil er das schon von vornherein einfach falsch sieht. Jemand, der Vergebung fordert, der will keine Vergebung, sondern der will Amnestie und die darf es nicht geben. Hier auch mal vielleicht ein Wort an jene, die christlich orientiert sind und jetzt die Nase rümpfen und sagen, ja wieso denn, Vergebung ist doch eine Pflicht. Nein, es ist immer noch ein Bitten. Zwar sagt der Herr, wenn dein Bruder kommt und es reut ihn, dann vergib ihm, aber da ist ja schon Reue. Ja? Und das heißt, jemand, der reut, der weiß, dass er Unrecht begangen hat und der entschuldigt sich natürlich auch und der ist auch bereit, an der Schadenskompensation teilzunehmen, zumindest soweit das noch geht. Und er bittet dann um Vergebung für den Rest, der nämlich nicht mehr kompensiert werden kann. Und vor allem sagt Jesus, wenn dein Bruder kommt und es reut ihn, ja, nicht irgendwer, sondern einer aus der Gemeinde. Das ist also für die Insider gedacht. Außerhalb der Gemeinde oder außerhalb, also ein Christ muss nicht jedem Teufel vergeben oder jedem Satanisten vergeben oder jedem, der irgendeiner komischen anderen, was weiß ich, Richtung anhängt. Nein, das ist eine Sache der Regelung von innerhalb der Christenheit. Und auch da wird viel Schindluder getrieben. Denn Vergebung kann nicht gewährt werden, wenn jemand sagt, ich will vergeben bekommen und ich habe ein Recht darauf. Ja, gar nichts hat er. Und jemand, der schon gar nicht zugeben will, was er eigentlich wirklich gemacht hat, also ohne umfängliches Geständnis, geht gar keine Vergebung. Und insbesondere muss natürlich der leistbare Teil der Wiedergutmachung auch bereitwillig geleistet werden. Und dann kann das vergeben werden, was eben nicht mehr gut gemacht werden kann. Aber anders läuft das nicht. Und da wird auch in vielen Kirchen und Gemeinden ziemlich viel Unsinn gelehrt. Und last not least ist ja so, dass eine individuelle Vergebung, zum Beispiel in einer Gruppe wie eine Familie oder irgendeiner Kirchengemeinde oder so, ja nichts darüber aussagt, wie das justiziabel gehandhabt wird. Also wenn der Staat zum Beispiel sagt, Straftaten müssen angezeigt werden, und das tut unser Staat, wir haben eine Anzeigepflicht, und es ist jetzt jemand in der Gemeinde, der hat eine Straftat begangen, dann kann ich ihm als Opfer dieser Straftat vielleicht persönlich vergeben, aber anzeigen muss ich es trotzdem. Und ich kann nicht einfach mich selbst in die Straftat reinbegeben, etwas Anzeigepflichtiges nicht anzuzeigen, nur weil ich dem angeblich vergeben hätte. Ich kann ja nicht den Teil vergeben, der andere betrifft. Und eine Straftat betrifft die ganze Gesellschaft. Und ich bin als Teil der Gesellschaft natürlich auch verpflichtet, meinen Teil für das gesellschaftliche Wohl zu leisten. Und da kann ich nicht einfach vergeben und kann sagen, ich habe jetzt für die ganze Gesellschaft dem Straftäter seine Straftat vergeben. Nein, dann kann die Gesellschaft sagen, ja Moment mal, das Recht hast du ja gar nicht, dann lochen wir dich auch mit ein. Ja, das ist besonders in den englischsprachigen Ländern, in deren Rechtsprechung und Rechtssystemen sehr stark verankert. Die Mithaftung. Also wenn ich von einer Straftat weiß und melde die nicht, und jetzt wird da jemand totgeschossen und ich habe es nicht gemeldet, dann bin ich ein Mittäter und bin des Mordes schuldig. Und das ist ganz wichtig zu wissen und zu bedenken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel wüsste, dass jemand Giftspritzen verteilt hat oder Werbung dafür gemacht hat, gut, ich kann dem vergeben meinen persönlichen Anteil, wenn ich mich von dem habe überreden lassen, die Spritze zu nehmen. Aber ich kann nicht sagen, ich verzichte auf die Anzeige. Weil es sind ja noch andere Geschädigte, die unter Umständen deswegen keine Wiedergutmachung bekommen, weil ich das nicht angezeigt habe. Und damit werde ich zu deren Mitschädiger. Und damit bin ich dann auch strafbar geworden. Also ihr seht, dass dieses Zurückgehen in eine wieder tragfähige Rechtssituation sehr viel mit Haftung zu tun hat. Und das ist das, was ich jetzt hier gesellschaftlich sehr stark verändern wird, die Frage nach der Haftung und die Frage nach der Haftbarkeit und vor allem, welche Strafen. Das wird jetzt ein Fass sein, was in der nächsten Zeit immer weiter aufgemacht wird und dann in den Vordergrund gesellschaftlicher Betrachtungen rückt. Und ihr habt ja jetzt das Osterfest quasi vor der Tür stehen, da sind ja viele Verwandte dann auch da, mit denen man vielleicht doch drüber spricht. Und dann kann man diese Themen nochmal anschneiden. Allerdings möchte ich sagen, macht euch ein bisschen rar. Also diejenigen, die die Wissenden sind, die sollten jetzt nicht voranbrechen und gleich wieder kommen, seht, wir haben Recht gehabt und bla. Nein, lasst euch fragen, macht euch rar. Dadurch werdet ihr viel interessanter. Wenn jetzt eure Verwandten zu Ostern mal zu Besuch kommen und nicht nur farbige Eier suchen, sondern dann auch auf solche Themen kommen, dann lasst sie Fragen stellen. Brecht nicht mit der Haustür bei denen ein, sondern lasst sie bei euch rein, wenn die Fragen stellen. Damit werdet ihr viel besser Gehör finden. Und dann könnt ihr natürlich solche Themen anschneiden und euer profundes Wissen ihnen darlegen. Und dann wird vielleicht der eine oder andere den Kopf wiegen und sagen, ja, das muss man bedenken, ja, gut. Könnte sein, dass und so weiter. Also Leute, nutzt das Osterfest. Die Zeit zum Nachdenken, wenn ihr selbst noch welche braucht, aber vielleicht könnt ihr auch anderen helfen beim Nachdenken, wenn die euch fragen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute und ein schönes Fest. Bis bald. Ciao.